SWR 2 Leben.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich manchmal nachts so im Bett gelegen habe und habe auf die Pfiffe der Dampflokomotiven gelauscht und habe so davon geträumt, dass ich irgendwann mal in die Welt fahre und die Welt entdecke. So.
Das ist Horst, 59 Jahre alt. Er ist in Thüringen aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin. In den 90er Jahren hat er den Verein Grüner Grashalm für Erlebnis- und Abenteuerpädagogik aufgebaut und begleitet seither Kinder und Jugendliche bei Abenteuertouren.
Perfekt.
Hey, wieso hast du mehr? Ich will.
Du brauchst noch ein bisschen was, ne? So ein Teil brauchst du und so ein Teil. Sonst kannst du nicht hoch.
Wir sind zu zehnt.
Du weißt, dass ich nicht wie du jede 1 Meter Sicherung mache.
Das reicht, wenn du ein paar ordentliche Schlingel legst.
Farshid, der aus Afghanistan kommt und seit einigen Jahren in Berlin lebt, hat schon eine Menge Klettererfahrung.
Du machst 20 Sicherungen.
Ich habe Angst. Jetzt siehst du den Vorteil deiner langen Einbinde. Du trittst immer auf den Knoten drauf.
Ja.
Ja. Das verrät den Profi.
Okay.
Farshid ist einer der Teamer, die den Jüngeren helfen, sowie Jovana. Sie ist die Jüngste in der Gruppe.
Zeige ich dir.
Aber sie klettert nicht zum ersten Mal.
Ich bin mitgeklettert, aber nur immer so halb viel, weil ich habe nicht gefunden, wo ich meinen Fuß abstellen kann, wo ich meine Hände hintun kann und so. Deswegen konnte ich nur 15 Meter oder 3 Meter klettern. Dann wollte ich runter.
Also erstmal, wenn ich so an meine Jugend denke, da ist da ganz viel auch das Gefühl von Langeweile. Nächtelang irgendwie Bier trinken und Skat spielen und immer das Gefühl, es müsste irgendwie noch was anderes geben. Irgendwas, was mehr fetzt, was irgendwie, wo man richtig was erlebt.
Hallo, ich heiße Abdullah. Ja, ich komme aus Berlin, ich bin 19 Jahre alt und wir sind jetzt gerade in Sachsen. In Sachsen und so. Und wir klettern und wir freuen uns an unsere Gruppen. Und
ja, heute sind wir in den Sächsischen Schweiz mit Horst und mit einer Flüchtlingsgruppe aus der Unterkunft. Ja. Johann klettert und Farshid hält den Seil und passt auf, dass Johann nicht runterfallen kann. Wenn er runterfällt, dann haltet er den Seil fest. Und Johann ist gerade am Stehen und guckt gerade, wie er hochklettern kann. Der gibt alles, was er kann. Und ja, Johann hat es geschafft. Und jetzt wird ihn schwierig, wer da hochkommt.
Abdullah und Abdullah, 16 und 19 Jahre alt, sind mit Horst schon in der Kletterhalle in Berlin gewesen. Die sächsische Schweiz gefällt ihnen gut. Aber auf die Nonne wollen sie heute noch nicht hochklettern.
Farshid, guck mal. Es wollen noch Kinder nachkommen. Und dann ist es ein taktischer Fehler, diese Schlinge da auszuhängen. Warum? Wenn die da hochklettern und da runterfallen, schießen sie ein ganz langes Pendel darüber. Also es ist gut, diese Schlinge da drin zu lassen, dann können sie auch von hinten gesichert werden und können nicht darüber pendeln. Verstehst du das?
Naja, okay. Ich hatte nichts damit.
Farshid, du musst deinem Nachsteiger bloß die Anweisung geben, dass er diese Schlinge drin lassen soll. Das ist deine Aufgabe. Dass die Kinder dann gut gesichert sind.
Ein sehr einschneidendes Erlebnis war für mich mit 16, wo wir in der Nähe von Berlin auf irgendeinem Campingplatz waren. Und weil wir eben jugendlich waren und auch ein bisschen laut und ein bisschen provokant, haben wir uns eines Nachts nach der Disco die Dauercamper aufgelauert und haben uns alle verprügelt. Und von da an war mir klar, das will ich nicht nochmal haben. Also beim nächsten Mal will ich irgendwie raus aus dieser DDR und will irgendwo was anderes erleben.
Nein, du kommst nicht runter, du bleibst da oben. Horst macht das. Ich gehe da hoch und hänge die Schlinge wieder ein.
Okay, mach.
Horst. Ja. Aber schreib dir das hinter die Ohren, dass du es beim nächsten Mal richtig machst.
Die Schlinge muss er raus.
Hä?
Wir haben selber gemacht.
Faschid, du bist der Kapitän. Du gibst die Anweisung. Und wenn die selber machen, dann hat der Kapitän versagt.
Sobald man irgendwie mit einem Rucksack auf und einem Parka an den Bahnhof betrat, kam irgendein Uniformierter an. Wo wollen Sie ihn hin? Und dann habe ich immer gesagt, nein, Westen, sehen Sie das nicht? Und der guckte dann ganz verdutzt und man hat 2 Stunden auf der Polizeiwache zugebracht, aber paradoxe Intervention war das Einzige, was half. Und irgendwie war das so die erste Form der Gegenwehr, irgendwie die Uniformierten auch ein bisschen zu verarschen. Und diese Unfreiheit, die hat sich aber so irgendwie aufgeschaukelt, bis ich dann begriffen habe, okay, dieser Weg nach Westen, der ist zwar versperrt, aber nach Osten sind 10.000 Kilometer freie Bahn, wenn man erstmal eine Grenze überwunden hat.
Kannst du mich mal sichern, Faschid?
Ja, warte. Wann habe ich gesagt, was?
Habibi, du musst richtig gucken.
Horst!
Ja.
Habe ich gesagt, dass du klettern darfst?
Als wir 18 waren, sind wir dann nach Bulgarien getrampt. Und am Schwarzen Meer in Erkutino habe ich dann 2 junge Männer getroffen, die wesentlich älter waren als ich, schon Mitte 30. Und die haben ungefähr eine Woche lang jeden Abend am Lagerfeuer von ihren Transitabenteuern in der Sowjetunion erzählt, wie sie illegal mit Transitvisum da rumgefahren sind. Und da habe ich gedacht, das ist es, das muss ich unbedingt machen. Und nach der Armee, ja, sind wir dann nach Osten gefahren, so weit wie es ging.
Am Abend ziehen sich die Kletterer in die Bofe zurück. Das ist ein Felsüberhang, der traditionelle Schlafplatz für Kletterer in der Sächsischen Schweiz. Abdul, der zweite Vorsteiger, der wie Farshid aus Afghanistan kommt, ist schon dort. Auch die Berliner Abiturienten Moritz und Johann. Die drei haben Feuer gemacht und sich um das Essen gekümmert.
Zucker und Kartoffeln.
Den haben wir da hingestellt, damit er warm bleibt.
Ach so. Schmeckt doch ekelhaft.
Der ist schon eh sandig.
Was denn? Zucker und
Kartoffeln.
Ja, gut.
Auf meine Löffel bitte aufpassen. Ja. Müssen wir uns nicht mal die Zähne putzen, wenn er so sagen nicht ist?
Ich habe einen Löffel gekauft.
Du gekauft, aber gehört es mir und ich muss aufpassen. Ja. Deswegen muss ich wieder betonen, dass du aufpassen sollst.
Aha. Nicht, dass du denkst, der steht jetzt unter Abdul's Verantwortung, jetzt kann ich den Ruhe verbummeln.
Ja. Weißt du, wie alt ich bin?
Nein.
59. Und weißt du, warum ich so alt geworden bin?
Nein.
Weil ich aufgepasst habe.
Sehr gut. Aber heute hast du nicht aufgepasst.
Ich habe aufgepasst.
Nein. Heute hast du dein Dings nicht zugemacht, deine Karabine.
Also normalerweise hast du in der Schlinge nie einen Schraubkarabiner.
Horst, hast du aufgepasst oder hattest du noch Glück?
Also in diesem Sommer 1981 sind wir von Odessa mit dem Tragflächenboot auf die Krim gefahren, haben eigentlich ziemlich viel Angst gehabt, dass uns irgendwelche Polizisten erwischen. In Sevastopol wäre es auch fast passiert. Und in diesem Sommer haben wir einfach gelernt, auch mit dieser Angst so ein bisschen umzugehen.
Unerkannt durch Freundesland war das Motto der Abenteurer aus der DDR, die mit einem Transitvisum in die Sowjetunion einreisten, das nach 24 Stunden seine Gültigkeit verlor. Mitunter waren sie, so wie Horst und seine Freunde, wochenlang unterwegs.
Aber Abdul, du müsstest mir eigentlich dankbar sein.
Ehrlich?
Ja, weil
wenn
da oben
ich da gewesen wäre, dann hätten wir eine halbe Stunde vorher fertig gemacht.
Ja.
Weißt du, Horst, du hast eigentlich Fehler gemacht, nach meiner Meinung. Wenn du als erstes Johann, also zu dir hochgekommen
ist, das fertig?
Hättest, dann ihr könnt.
Warte mal, er will mir was erzählen.
Ihr könnt 2 Personen gleichzeitig sichern, absichern.
Geht nicht bloß um das Sichern, sondern das, was ich im Blick gehabt habe, vor allen Dingen das Abseilen. Das Abseilen braucht am meisten Zeit. Das sind alles Anfänger, die zum ersten Mal im Leben abseilen. Und das dauert einfach lange, weißt du? Und klar kannst du ganz viele hochsichern, aber dann stehst du oben, es ist dunkel und wie seilst du die dann alle ab? Alle zum ersten Mal im Dunkeln abseilen, na prima.
Super Idee.
Du bist der Profi, aber richtig. Wenn ich der gewesen wäre, ich hätte meine Idee umgesetzt. Du hast selber gesagt, ja, das Selbstbewusstsein bestimmt der Materie.
Genau, und dann, ja, hättest du oben gestanden, im Dunkeln, ohne Stirnlampe, und hättest gesagt, Horst, was soll ich jetzt machen?
Ich hatte Stirnlampe dabei.
Es gab dann so eine Schlüsselerfahrung, wo uns jemand zum KGB geschickt hat, in Simferopol. Und da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, eigentlich mit so einer Staatsmacht auch zu spielen. Also weil ich gemerkt habe, die denken in ganz engen Klischees. Und wenn man diese Klischees begreift, dann kann man die spielerisch nutzen. Also zum Beispiel ein Klischee war, Ausländer reisen immer in Gruppen. Und jede Gruppe braucht eine Reiseleitung. Das war bei uns alles nicht der Fall, aber wir haben das aufgenommen und dann verarbeitet und dann haben wir eben gesagt, okay, unser Reiseleiter ist mit dem Rest der Gruppe schon da und da. Da müssen wir unbedingt hin, weil wir müssen unsere Gruppe wieder erreichen. Und ohne die haben wir kein Visum. Und das haben sie auch eingesehen und haben uns dann Spezialtickets beschafft, die nur dem KGB zugänglich waren, wo wir dann dahin geflogen sind, jeder auf einem Notsitz in einer Maschine.
Sind wir da?
Wir sind da, bloß unsere Vorsteiger sind noch nicht da.
Da
suchen wir auf den Gipfel.
Da.
Hier, auf den Gipfel.
Da? Nee, da.
Da hoch.
Oh, das ist ja bestimmt einfach. Ich will doch mitklettern.
Ich glaube, ja, das sieht viel leichter aus als das. Vielleicht sieht es schwer aus, aber eigentlich sieht es halb schwer aus.
Sieht eigentlich leicht aus, aber es ist
vielleicht schwer.
So, ich kann euch mal erklären, wo hier der leichte Weg hochgeht.
Also
und zwar, man klettert erstmal diesen kleinen Kamin hier hoch, so ein Stückchen.
Kamin?
Ja, ja, diese Spalte hier, wo du dich mit dem Körper so rein... Muss man nicht unbedingt als Kamin klettern. Erst oben kann man so ein bisschen.
Meinst du?
Und dann siehst du rechts auf die Wand gehen so ganz tolle Tritte hoch, solche Löcher.
Ja.
Und da in die Löcher kann man reintreten und kann dann da so nach rechts, schräg rechts oben wegklettern.
Welchen Berg? Und ihr seid mitten alle im Wald, stimmt's?
Die sind alle ungleich.
Braunsteinturm, da seid ihr schon ziemlich nah am Khedive, wenn ihr im Braunsteinturm,
okay,
seid. Der ist aber total falsch, der Bärengrund. Völlig falsch. Und du kannst es ja mal auf der Karte suchen, wo ihr jetzt seid. Gut, na dann macht mal.
Die nächste Nacht verbringen die Kletterer nicht mehr in der Bofe. Diesmal gibt es ein Bett in einem Jugendgästehaus aus DDR-Zeiten. Dort sind die, die sich verlaufen haben, schon eingetroffen.
Hey!
Nach einem Tag ohne Klettern.
Was geht ab?
Abdul, der nun schon 2 Tage lang nicht klettern war, ist ziemlich sauer auf Horst.
Ehrlich gesagt, du hast heute uns richtig verarscht. Wir sind 20 Kilometer gelaufen.
Warte, da liegt mein Rad.
Ihr seid 20 Kilometer gelaufen, weil ihr keine Karte lesen,
Johann,
könnt.
Doch, deine Karte, da zeigt keine Farbe,
Johann,
keine Wege,
komisch, dass
gar nichts.
Hunderttausende Bergsteiger danach ihre Gipfel finden.
Ja, das Problem ist, dass die Wege, die wir gefunden haben, dort nicht eingezeichnet sind.
Okay, was wäre denn eine Erfolgsstrategie gewesen, wenn ihr wirklich keine Karte lesen könnt?
Ja, wir können ja Karten lesen, aber dazu, um unseren Standort zu ermitteln und dann noch zu wissen, wo wir jetzt auf der Karte befinden, brauchen wir 2 Punkte,
nicht,
die
wir anfangen. Wo wir sind, genau.
Du brauchst nur einen Punkt und die Richtung, die
natürlich
du aus der Karte ablesen
kannst. Nein, man braucht 2 Punkte, um den eigenen Standort zu ermitteln. Wir wussten ja,
wir haben dort die Leute gefragt, die wussten auch nicht. Ach Mensch.
Es ist doch die Frage, wen ihr fragt. Wenn ihr einen Bergsteiger fragt, jemand, der klettern geht, der kann euch das ganz genau sagen.
Wenn wir ihn gefunden hätten.
Wenn du unterwegs bist in einem fremden Land, wo du die Sprache ja so ein bisschen sprichst und du weißt, eigentlich stehen die Chancen 1000 zu 1, dass dich irgendjemand erwischen müsste oder so, weil du dort hochgradig illegal bist, fährt man ganz schnell so einen Scannerblick und so Radarantennen aus. Wer könnte einem jetzt weiterhelfen? Es gab zum Beispiel eine Stadt, über die wir ausgereist sind, deren Namen konnten wir niemals aussprechen. Wof. Also wann immer wir versucht haben, das auszusprechen, heute heißt es Lviv, ist eine ukrainische Stadt, sind wir gescheitert am Fahrkartenschalter. Also Die haben sofort bei Intourist angerufen und Intourist hat den KGB angerufen. Also bis wir dann drauf gekommen sind, okay, wir müssen Scannerblick checken auf diesem Bahnhof. Wo ist ein Student, der vielleicht offen ist, Englisch spricht, der für uns diese Fahrkarten kaufen kann? Und genauso in Taschkent oder so, man hat dann ein sicheres Gespür dafür entwickelt, welchen Menschen kann ich ansprechen, der hilft mir weiter.
Die Karte war einfach scheiße, ich
sag. Die Karte ist die Peste, die es gibt.
Da ist keine Wege.
Ja, aber man muss zwei,
das sind alle Wege eigentlich.
Da sollte ein Erfahrener sein, also hier ist der müssen wir.
Genau, wir brauchen immer eine Mami. Immer eine,
die sich auskennt. Wir brauchen keine Mami, wir brauchen eine gute Information. Ohne, wenn du keine Information hast, wie willst du dort also dahin finden? Wenn du zum Beispiel nackt in einem Wald bist.
Nackt und mit verbundenen Augen würde ich den Kedive finden.
Okay, okay. Komm, nackt und gebundene Augen.
Jetzt, du hast es gesagt.
Das war eigentlich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung dieser Zeit. Also mitzukriegen, wie geht das? Also ich bin in einer Situation, wo ich unbedingt Hilfe brauche. Wie verschaffe ich mir diese Hilfe? Ja, am Anfang haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, unauffällig zu reisen. Das hat sich dann auch so ein bisschen verflüchtigt. Dann sind wir eher, vielleicht auch im Sinne von paradoxer Intervention, auffällig gereist. Also zum Beispiel haben wir mitgekriegt, dass diese grünen OP-Klamotten im Sommer, wenn es sehr heiß ist, sehr praktisch sind, weil die sehr luftig sind. Und sind dann immer in solchen OP-Klamotten rumgewandert und ich kann mich so an eine lustige Szene erinnern, wo wir irgendwo in Taschkent ein Flugzeug besteigen wollten und im Flughafen war so eine Gruppe Reisebüro-Reisende aus der DDR drin und die haben uns so komisch angeguckt und der eine meinte dann, wo haben die Russen eigentlich diese OP-Klamotten? Und wir haben nichts dazu gesagt.
Versuch's mal heute. Ist ohne Schuhe eigentlich gut oder besser mit Schuhe?
Hier ist es ohne Schuhe sehr gut.
Ach so. Meine Schuhe ist doch Kletterschuhe und normale Schuhe sind doch gleich.
Nee. Falsch.
So mein,
Kletterschuhe sind mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Nummern kleiner als deine normalen Schuhe. Und du kannst viel besser damit auf kleinen Tritten stehen.
Bist du der Nächste, Abdullah? Ich bin der Nächste.
Schön.
Endlich ja, morgen nach Berlin wieder zurück. Freu mich. Horst, ich mach Praktikum. Ich muss Praktikum suchen. Ja, ich hab nicht so viel Zeit. Montag geht wieder los. Deswegen, Horst, ich muss Praktikum suchen. Wo wäre besser, Horst, für dich? Ich mache eine Kletterhalle. Wäre eine gute Idee.
Das Lamm und die Lokomotive sind zwei Kletterfelsen, die direkt nebeneinander stehen. Während Horst mit den Jüngeren am Lamm klettert, machen sich Farschid, Johann und Moritz bereit für den schwierigen Kletterweg auf die Lokomotive.
Ja, wenn wir da oben sind, müssen wir uns über so eine kleine Spalte fallen lassen. Überfall nennt man das.
Deswegen heißt das Lokomotivüberfall. Ja.
Und müssen wir sehen, wie wir uns da schlagen, aber da kann ja nicht viel schief gehen.
Da geht es so rund 10, 11 Meter runter, schätze ich mal.
Ja, aber wir sind ja gesichert.
Ja, aber einfach das Gefühl, dass du dich in diese 10, 11 Meter reinfallen lässt, ist schon etwas nervenaufreibend.
Als Horst seine Transitreisen unternahm, war er Medizinstudent. Doch er schloss sein Studium nie ab.
Ich hatte noch eine Prüfung, bei der keiner mehr durchfällt. Die hieß damals Kolloquium, wo man bloß noch mal so querbeet gefragt wird. Und da bin ich nicht mehr angetreten, weil auch ein Freund, den ich von den Transitreisen kannte, der war schon 2 Jahre weiter in der Facharztausbildung. Und der hat sich dann das Leben genommen. Und das hat mir deutlich gemacht, dass es kein Spaß ist, also irgendwas zu machen, wo man nicht so mit der Seele dahinter steht.
Ich will Fußballer werden. Ich spiele auch in der Verein, in der Rehberge FC. In afrikanischer Straße, Seestraße.
Das Problem ist, dass alle Jungs Fußballer oder Gangster werden wollen, aber so viele Fußballer und Gangster werden gar nicht gebraucht.
Ich will nicht Gangster werden, meine Bruder ist Gangster, aber ich nicht.
Meinst du, ein Gangster in der Familie reicht?
Du bist auch Gangster, Horst, vielleicht.
Ich war sogar schon im Knast.
Was hast du gemacht? Hast du jemanden geschlagen?
Nein, habe ich nicht.
Hast du jemanden abgezogen?
Nein, habe ich nicht.
Was hast du dann gemacht?
Ich habe nur demonstriert.
Du hast demonstriert in Bautzenknast. Wie war Knast? Hat Spaß gemacht, da zu sitzen?
Das war eine Erfahrung.
Und langweilen?
Abdul, schlenke mal das Seil über das Köpfel rüber, das ist wichtig. Doch, das lässt sich gut machen. Wenn dir Mühe gibst, geht das einwandfrei.
Ich habe ja zur Wendezeit in Dresden gelebt und unsere Nachbarin hat ein Kind bekommen. Und als der Kleine so 2 oder 3 war, hatte sie so ein neues, modernes Dreirad angeschafft, was man mit so einer Haltestange, können das die Eltern so durch die Stadt schieben. Also das Kind kann nicht mehr dahin fahren, wo es will, sondern und in der Stadt ist es auch sehr praktisch. Und das war so das Schlüsselerlebnis für mich. Nee, also wenn ein Kind, dann nicht in der Stadt großziehen. Das geht gar nicht.
In der Kletterhalle habe ich höher als das geklettert. Aber Kletterhalle, wo ich geklettert habe, war doch größer als das, ne?
Ich glaube, das hier wird dich mehr beeindrucken.
Mehr Spaß machen.
Ja. Gut. Jetzt fragst du deinen Sicherungsmann, ob du anfangen kannst.
Darf ich anfangen?
Nee, ich bin nicht dein Sicherungsmann, so, sondern Abdul.
Abdul, darf ich anfangen?
Ich hatte schon Angst, wir kommen zu spät zum Loküberfall, aber ist noch nicht so weit fortgeschritten.
Horst, willst du das da halten?
Nee, du hast die Aufgabe gekriegt.
Ja, aber wir sind solidarisch.
Es gibt keinen, der da auf der Pfeife sitzt und völlig cool ist, kurz bevor er überfällt, sondern da hat jeder Angst und jeder ist glücklich drüber, dass es jemanden gibt, der ihn sichert und ihm Mut macht oder hinterher gratuliert, weil er es geschafft hat.
Verschiebt das Ziel.
Okay. 1, 2.
Ganz, ganz wichtig ist ein Erwachsener, der an das Kind glaubt. Das ist vielleicht das Wichtigste. Wenn es denjenigen nicht gibt, der mit seiner positiven Einstellung hinter diesem Kind steht, dann gibt es eine Notlösung. Diese Notlösung kann sein, andere Kinder, die an dieses Kind glauben. Also Freunde zum Beispiel. Der Idealfall ist natürlich das, was in diesem afrikanischen Sprichwort gesagt wird. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also wenn es eine Gemeinschaft gibt, die sich einig ist und die sich verantwortlich fühlt für Kinder, für Jugendliche in ihrem Umfeld, das ist der Idealfall.
Am Abend treffen wir uns zur Abschiedsrunde am Lagerfeuer. Ein Stab geht herum, der anzeigt, wer sprechen darf. Jetzt hat ihn Jovane.
Schönster Moment war, dass ich heute das erste Mal auf den Lamm geklettert bin.
Abdullah.
Ja, das schönste Moment war, dass ich endlich mich auch getraut habe zu klettern und immer nicht getraut habe die letzten Tage und habe ich endlich heute irgendwie es hingekriegt.